Oh yeah. Yes. Oh yes. Herzlich willkommen zurück zum Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Mir gegenüber online zugeschaltet sitzt der wunderbare, der wunderschöne Maximilian Rabe aus Berlin. Und ja, ich freue mich, dass wir heute hier wieder zusammengekommen sind. Letzte Woche waren wir ja high live bei dir in Berlin City.
In der Haus.
In der Festung der Einsamkeit, in der Höhle des Löwen.
In der Einsamkeitsfestung. So traurig ist es hier gar nicht.
Alter, Festung der Einsamkeit ist die Base von Superman.
Ich habe hier meine Schlossgespenster, die mit mir abhängen.
Ich höre Stimmen. Ich bin nie allein. Ja, heute sind wir wieder getrennt. Ich in Leipzig, Max in Berlin. Und ja, ich würde gern mal so ein paar Takte, ein paar Worte zur letzten Woche loswerden wollen. Es ist ja ein bisschen Feedback reingeflattert, sowohl bei dir als auch bei mir, habe ich gerade erfahren. Und ich habe natürlich auch noch ein kleines Feedback dazu und weiß nicht, ob du, also wir können ja eine kleine Wohlfühlrunde, eine kleine Gefühlsrunde machen einfach, damit jeder mal sagen kann, wie er sich fühlt.
Achso, ich dachte, jetzt gibt's Feedback-Sandwich.
Ja, das gibt's ja eigentlich auch, aber stimmt.
Lecker Feedback-Sandwich.
Ich hab keins vorbereitet, also bei mir gibt's nur Negatives. Ja, keiner Spaß. Ja, willst du gleich mal reinstarten?
Also, das habe ich schon bei der ersten Folge. Lustigerweise haben sich auch ein paar Leute, die überhaupt nichts mit Powerlifting am Hut haben, die angehört. Und die meinten auf jeden Fall, ja, ihr habt eine richtig schöne Erzählerstimme. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Und ja, einer meiner Trainees hat sich auch sehr positiv über die Soundqualität geäußert. Da war ich natürlich nochmal selbst sehr froh drüber.
Ja, da habe ich, in dem Zusammenhang habe ich auch ein bisschen was gekriegt. Also ja, es klingt sehr professionell und so. Und der gute Robert hat mir auch geschrieben und hat sich sehr gefreut, dass es jetzt wieder einen Podcast gibt, den er sich anhören kann. Mega, mega. Ne? Das freut mich und uns natürlich sehr, dass das so gut ankommt. Ja, auch dieses Konzept mit Gästen und Gästinnen scheint irgendwie gut zu funktionieren. Also irgendwie kamen da auch sehr lobende Worte zu. Und da springe ich gleich mal vielleicht ein paar Punkte weiter. Also wir haben ja jetzt im Nachgang zur letzten Folge ein bisschen besprochen, wie wir weitermachen. Und es ist tatsächlich auch von unserer Seite geplant, noch ein paar Gästis hier reinzuholen. Und wir haben auch schon ein paar angefragt, die Bock haben. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwie mit Leuten geschrieben hast, aber ich habe so zwei Dudes in der Hinterhand, die richtig Laune haben und so auf sich das sehr gefreut haben.
Da müssen wir noch mal die Fühle auswerfen, ja.
Oh, krass, okay, ja. Dann bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, wen du so vorbereitet hast. Ja, da können wir ja nochmal dann ansprechen, wenn es soweit ist. Vielleicht sogar nächste Woche schon, wenn uns das thematisch passt. Dann werde ich das mal lostreten.
Ja, und wenn ihr uns immer schon mal die Meinung geigen wolltet und über 1 Million Instagram-Followers hat, dann
genau, uns gerne. Dann seid ihr auch sehr herzlich willkommen hier im Bird Gang Powerlifting Podcast. Ja, von meiner Seite, ich habe mir die letzte Folge auch nochmal angehört und es hat sich, also es war vom Anhörfeeling auf jeden Fall ein bisschen anders als das aufzunehmen. Oh, ich habe hier so eine Kette in der Hand, die klingelt die ganze Zeit, wenn ich da rumfummel, das ist nicht gut.
Ah, mir was anderes der Toningenieur ist not amused.
Oh, was habe ich denn? Ja, egal, ich werde schon was finden. Ich habe ja auch noch einen Stift, da kann ich die ganze Zeit klicken. Ja, also mein Aufnahmefeeling letzte Woche war so ein bisschen sehr, das war für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu steril irgendwie. Also das hat sich, wir haben ja nichts vorbereitet. Es war ja nicht so, dass wir da saßen und irgendwas abgelesen haben. Aber irgendwie hat sich das angefühlt, als würden wir einen Vortrag halten in der Schule, weißt du? Es war so plain und weiß nicht. Also es war schon ein ziemlich krass, straightes Interview auch. Ja, ich weiß nicht. Also bin froh, dass wir es diese Woche wieder ein bisschen lockerer angehen.
Klar.
Ja, aber ich meine, das geht halt auch manchmal nicht anders, wenn du so Themen hast, die so, ja, weiß ich nicht. Das ist halt,
viele okay, Informationen
haben,
gibt, ne?
Ja, genau, wir haben jetzt hier einfach ein Informationssetting und wir wollen das halt irgendwie konzeptionell durchsprechen und durcharbeiten. Und dann hört sich es halt am Ende ein bisschen, es hat sich nicht so sehr angehört, es war schon ein bisschen,
Ich habe es auch nochmal angehört. Ich fand es lustig. Also
ja, ja, eben. Also
viele
so,
Anekdoten.
Ja, also vom Anhörfeeling war es echt eher so, okay, wir reden miteinander. Aber als wir da so saßen, dachte ich mir so, boah, das ist ja schon ziemlich, ja, steril halt.
Das macht die Gewohnheit.
Ja. Ja, das kriegen wir auch alles wieder raus. Ja, aber vielen, vielen Dank erstmal an alle, die uns zuhören, die uns Feedback geben. Wir wollen dieses Feedback, das ist mega für uns. Es gibt immer irgendwas, was man anpassen, verbessern kann. Wir wollen uns ja auch entwickeln. Wir haben ja auch Bock, das hier lange durchzuziehen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, dann haut die genauso raus. Dann versuchen wir uns da reinzuarbeiten und das zu besprechen. Und ich denke, das ist so die Aussicht auch auf die nächsten Wochen, dass wir versuchen, ein paar Fortschritte zu machen, Gäste einzuladen und da Themen mit verschiedenen Expertisen besprechen wollen.
Und immer brandaktuellen Content.
Ja, eben, brandaktuellen Content. That's goddamn true. Hast du gleich irgendwas, was du ansprechen möchtest? Ansonsten, ich habe mir eine kleine Liste ausgearbeitet.
Ich habe auch so ein paar Punkte, die ich erzählen will. Aber erzähl doch erstmal, Falk, wie war dein Training?
Ach so, ja, stimmt. Ich komme nämlich gerade vom Training. Ja, sehr gut. Also bei mir häuft sich jetzt schon so ein bisschen Ermüdung an, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt auch, glaube ich, in Woche 5 oder so. Wir machen zwar viel Tempoarbeit und viele Assistenzen, die mich so ein bisschen on track bringen sollen für die Mainlifts, aber irgendwann kickt natürlich schon ein bisschen Ermüdung rein und ich denke, das ist jetzt, also wir sind jetzt an dem Punkt, an dem ich sagen würde, okay, wir könnten langsam in den nächsten Block gehen, den vielleicht, also jetzt irgendwie eine Woche null oder eine leichte Deload. Wie ist das, da kann ich dich gleich mal zu deiner Meinung fragen. Wie ist dein Take zu unspezifischen Deloads?
Unspezifische Deloads, meinst du jetzt, dass man dann andere Sachen im Deload macht?
Ja.
Oh, das ist so lustig. Weißt du, was das ist? Das ist eine Pivot Week eigentlich. Oder?
Okay.
Also du machst andere Übungen in der Deload Week.
Ja.
Als du davor gemacht hast oder danach.
Ja, im Prinzip wäre das so mein Take zu unspezifischen Deloads, ja.
Wieso, hast du jetzt einen, den du machen willst, oder war das
generell eine Frage? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass als ich zu Maxi ins Coaching gegangen bin damals, haben wir, ich glaube, die ersten 2-3 Blöcke oder so mit unspezifischen Deloads gearbeitet. Da habe ich ja wirklich so 10-Minute M-Rap Push-Ups und so gemacht und Pull-Ups und irgendwie solche Geschichten. Und ich fand es eigentlich ganz geil, weil du wirklich
auch mal einen Deload für den Kopf hast, ne?
Ja, genau. Also du kommst halt einfach mal komplett weg von den Lifts und machst dir dann eine Woche lang keine Gedanken darüber, wie laufen die, wie hat sich das jetzt angefühlt, warum war das scheiße, warum hat das nicht geklappt, blablabla. Sondern du machst einfach mal so, holst dir einen sicken Pump ab und siehst halt jacked aus, bist trotzdem erschöpft, so, also ein bisschen oberflächlich erschöpft, so, okay, meine Lunge ist hier, hat hier ganz schön gearbeitet, wenn ich 10 Minuten lang Push-Ups gemacht habe und irgendwie bin ich ziemlich close am Muskelversagen und sowas, aber nichts, was dich halt so wirklich tief strukturell ermüdet.
Na, und
ja, also ich fand es eigentlich ganz geil, weil ich dann die Woche danach so ein bisschen wieder den Kopf frei hatte und auch bereit war für neue Sachen. Deshalb bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich das vorschlage. Also ich habe jetzt noch einen Trainingstag, der ist morgen, und mir dann vielleicht nochmal einen unspezifischen Deload geben lasse.
Also das Lustige ist, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass viele gar nicht so wissen, oder besonders bei Emergent Strategies, ATS, wie das eigentlich funktioniert und was dahinter steckt. Und eigentlich, was du beschreibst, ist genau, was eine Pivot Week ist bei denen. Das hat manchmal noch andere, also andere Nutzen, nicht nur, dass man mal den Kopf freikriegt, sondern eben auch, dass man halt zwischen den Blöcken, die man probiert, unterscheiden kann. Aber witzigerweise, da wollten wir ja sowieso mal drüber reden, über diese Unterschiede zwischen so alten Trainingsplanungsmodellen mit Periodisierung, dann halt so Mike Dushir, der angefangen hat mit so, wo man eher versucht, mehrere Qualitäten in einem perfekten Mikrozyklus zu finden, ne? Und dann verschiedene durchzuprobieren. Ja, das ist eigentlich genau das, wenn man so eine Pivot Week macht. Also generell, ich mache sowas nicht mit meinen Trainees. Ich versuche, wenn jetzt meistens auch einen geilen Pump abhören, abholen. Was ich da immer ganz witzig finde, ist eigentlich, wenn man so SPD-Sessions hat, dass du dann halt dadurch hast du ja zwischendurch dann halt Bankdays quasi und dann Accessories. Und die sind eigentlich immer, wenn ich die selber für andere programmiere, denke ich mir so, oh geil, richtig schöner Pumpertag. Einfach so Bank und dann schön aufpumpen, ne?
Ja, ja, voll.
Also ja, warum nicht schon im Training? Aber ich glaube, viele brauchen, also das ist ja auch immer die Frage, von was man deloaden will, ne? Und von welcher Phase man in welche geht.
Ja.
Und ich glaube so, ja klar, Competition-Nähe macht das jetzt vielleicht nicht so viel Sinn. Aber so vor allen Dingen, wenn man auch mal im Kopf mal Pause braucht, glaube ich, ist das total wichtig.
Ja, also ich programme das jetzt auch eher selten aktuell, glaube ich. Ja, also die meisten kriegen bei mir halt irgendwie eine Woche null und schauen, also ich schaue dann, dass ich irgendwelche Assistenzen einfach austausche und anpasse und da dann irgendwie soft reingehe mit, was weiß ich, zwei Arbeitssätzen oder so und dann die auch relativ niedrig intensiv gestalte und dann von da aus versuche Fahrt aufzunehmen und die dann zu steigern und hoffe, dass sich das auf die Mainlifts einfach überträgt. Aber gerade auf Anfrage mache ich das auch sehr gerne mal einfach. Also es ist ja auch vom Programming her, aus der Coaching-Perspektive ganz witzig einfach, sich Sachen auszudenken. So einfach, okay, was kann ich jetzt machen, um wenig strukturelle Ermüdung zu erzeugen, aber schon möglichst nah ans Muskelversagen zu kommen? Und vielleicht auch mal so ein bisschen aufs Herz-Kreislauf-System was zu ballern. Und ja, also da kann man ein bisschen kreativ werden.
So, ja, das ist halt ganz geil. Das geht ja echt so ein bisschen nach General Preparedness auch mit reinbringen, ne? Also so kenne ich das halt, dass das bei Mike Tashier, bei denen, die machen halt dann immer ihre Blöcke, wo sie probieren, eine Kombination, eine bestimmte. Dann hast du so 1 bis 2 Wochen Pivot Weeks, wo die auch eher da ihre Sachen so machen wie Core-Übungen, vielleicht drücken, wenn du das vernachlässigst. Auch mal höhere Rap-Ranges und also zum Beispiel hier, wie heißt der hier, Calgary Barbell, Bryce Krawczyk.
Bryce Krawczyk.
Der ist ja auch bei denen, der hat das auch so erzählt, dass es halt mega geil ist, dann wirklich mal vor 2 Wochen mal die Mainlist zu vergessen, dann freut man sich auch wieder viel mehr auf den neuen Block.
Ja.
Ist natürlich was viele immer erwähnen da, dass man halt aufpassen muss, dass wenn man die Übung komplett switcht und die Rap-Ranges, dass man seine Verletzungsgefahr ein bisschen erhöht, wenn man das übertreibt. Vor allen Dingen, also jetzt nicht, weil du jetzt Push-Up machst, aber vielleicht so dann auf einmal auf Hyper gehen und man ist ja schon fatigued. Aber ja, interessantes Konzept, so habe ich noch nicht viel mit, also meine Standard-Deload-Week oder ich mache dann meistens das zu einer Intro-Week, je nachdem, wie doll ermüdet der Athlet ist, ist dann immer alle Back-Offs einen Satz weniger, alle Accessories 1 bis 2 Sätze weniger und dann überall 2 Reps in Reserve abziehen. So, das ist so ungefähr oder 2 Reps in Reserve drauf oder 2 API abziehen.
Ja,
also, und je nachdem, wenn der nächste Block schwerer wird, mache ich dann auch das einfach, indem ich 2 Wiederholungen weniger mache, zum Beispiel, dann kann man gleich besser in den nächsten Block rein. So gehe ich da meistens ran.
Ja, aus Planungsperspektive mache ich das auch so. Es kommt dann immer drauf an, wo die Person halt gerade ist. Ne? Also wenn du relativ nah an einem Wettkampf bist, ist es natürlich jetzt nicht so die beste Idee, super unspezifisch zu werden. So, dann detrainst du halt deine Skills. Wir denglischen übrigens ziemlich viel.
Ja, der Sport ist ja auch Englisch, wenn die meisten Medien und so.
Ja, eben. Also, ich würde sagen, wir machen das einfach weiter so und wenn Bedarf ist an Übersetzung, dann schreibt
uns einfach. Wir komplett auf Englisch.
Dann machen wir einfach komplett Englisch. Ja, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht holen wir ja irgendwann mal noch so internationale Gäste ran, dann wird es wahrscheinlich komplett englische Folgen geben. Hätte ich übrigens ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Ja, genau, also Wettkampfnase natürlich nicht so schlau, weil man ja seine Fähigkeiten so ein bisschen abtrainiert. Aber ich finde gerade so in so Volumenblöcken mit Offseason mit ziemlich viel Abstand zum Wettkampf, ey, warum nicht? Also gerade wenn da Bedarf ist, einfach mal den Kopf frei zu kriegen.
Ja, muss ja auch nicht nur sogar Deload sein. Da kann man ja auch mal einen Block so 4 Wochen mal ganz was anderes machen. Gar nicht so
auf einem
körperlichen Aspekt, sondern einfach mal, um den Kopf freizukriegen, eine Woche schön Pumpertraining oder auch mal 2. Dann lässt man noch was Ähnliches drin, dass der Skill nicht komplett verloren geht, aber
ja.
So, wenn die Wettkampfsaison um ist. Und du sehnst dich schon nach dem Deload, höre ich dann aus deinem Trainingsresümee.
Ja, so ein bisschen irgendwie schon. Das ist, ich weiß nicht, ich habe ja so ein bisschen das ein oder andere strukturelle Problem. Also meine Knie, die tun ja immer mal weh. Und das haben wir, also wir arbeiten ja dran und das geht auch gut weg. Aber das ist für mich immer so ein Indikator, dass wenn ich das im Alltag merke, es vielleicht ganz schlau ist, da einfach ein bisschen Intensität und Volumen rauszunehmen und vielleicht ein bisschen mehr auf Alltagsbewegung zu gehen und ja, einfach den Druck zu reduzieren. Aber ja, so viel erstmal zu mir. Wie ist es denn bei dir? Du kannst einfach mal erzählen. Ich muss nämlich mal fix mein Fenster zumachen. Hier wird es arschkalt drin.
Das war auch nicht. Ja, ich bin, habe gerade wieder ein bisschen mit meiner Rückenproblematik das im Griff bekommen. Merk so, dass ich diesmal auch ein bisschen langsamer an den Block gestiegen bin und jedes Training danach weniger Probleme hatte, irgendwie im unteren Rücken. Und mehr Gewicht und Sätze bewegen konnte. Habe auch diesmal echt geschaut, dass ich langsam die Sätze erhöhe. Und das klappt super. Also ich bin jetzt mit der Intro-Week durch. Bin jetzt in Woche 2 quasi. Und habe jetzt auch wieder die Sätze ein bisschen erhöht. Und gestern war echt das erste Mal im Squat-Training, wo ich mir gemerkt habe, ey, es funktioniert ganz gut. Ich habe auch gemerkt, weil ich gesehen habe, dass mein Rücken ein bisschen einrundet, habe ich mich in letzter Zeit mehr darauf konzentriert, dagegen zu arbeiten und ein bisschen eine Extension im Rücken zu haben, also ein bisschen den Arsch rauszustrecken, um gegen dieses Einrunden gegenzuwirken, was aber im Nachhinein gar nicht so schlau ist, weil ich dann halt mehr Buttwing unten habe und habe mich wieder eher ein bisschen drauf jetzt mal fokussiert zu sagen, okay, ein bisschen die Glutes squeezen vorher und die Quads squeezen, um dann halt ein bisschen die Hüfte untergeschoben zu haben und die da auch zu halten. Und habe direkt gemerkt, dass es viel leichter fällt, mich stabil zu halten. Und auch gemerkt, meine Glutes arbeiten mehr und mein Unterrücken wird weniger belastet. Und hatte dann, was hatte ich denn gemacht? Irgendwas 160 auf dem Vierer und dann 150 auf 7 Wiederholungen. Und dann habe ich danach gemerkt, hey, es funktioniert, komm jetzt über Kopf mal nicht. Und ich habe ja immer noch so ein bisschen langsamer gemacht und kontrollierter und mich wirklich krass aufs Bracing konzentriert. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt konzentriere dich mal wirklich nur aufs Bracing und knall mal die Reps ein bisschen mehr, also mal ein bisschen normaleres Tempo. Und das lief super gut. Also ich habe ja meinen Velocity-Tracker und war einfach jede Rep schneller und ja, die letzte war so schnell wie meine erste von Z davor. Und ich habe danach nichts gehabt und heute Morgen auch aufgestanden. Und morgen, also beim Squatten ist es meistens so den nächsten Tag. Und dann stehe ich auf und bewege so durch und merke, ah, geil, ich habe Rückenstrecker, ein bisschen Muskelkater. Aber vor allen Dingen in den Glutes, in den Quads und im unteren Rücken habe ich gar nichts gemerkt. So, das war echt so, ah geil, jetzt können wir, also es läuft wie geplant.
Ja.
Jetzt kann ich wieder langsam erhöhen. Ansonsten hatte ich eine schöne, meine seit übelst lang erste Commercial-Gym-Erfahrung wieder. Ich war nämlich in Rostock trainieren.
Stimmt, ja.
Und also ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv begeistert. Also ich höre ja viele Horror-Stories und dann auch immer von anderen Liftern, die irgendwie da öfter mal trainieren. Ich trainiere hier nur im High-Performance-Center, also bei mir zu Hause, neben meinem Bett. Und im Burning Strength, halt im Vereinstraining. Und ja, ich war so ein bisschen gespannt, muss aber echt sagen, also es war halt FitEx in Rostock und also das Publikum war echt normale Leute, so anders kann ich es gar nicht sagen. Da waren ein paar muskulöser, ein paar weniger, die haben alle ihr Ding gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwelche übelsten Assis sind oder irgendwelche da die Maschinen kaputt machen oder übelste Ego-Lifting. Klar, habe ich da welche gesehen, die haben dann ein bisschen halb Range of Motion gemacht oder sowas. Aber ich habe halt mit so ganz anderen, also Atmosphäre kam jetzt keine auf, aber vor allen Dingen auch keine negative. Das fand ich sehr gut. Ja. Und war da mit einem Kumpel, den ich nochmal so ein bisschen Freihandelbereich gezeigt habe. Ja, fand ich entspannt. Und wir hatten es ja mal schon mal beredet. Gym 8, nee, was war das? Hammer Strength hat da neue Bänke anscheinend und die haben Grip. Ich bin da rauf, klar haben die nur 3 Ablagen, aber ich hatte noch nie so einen Grip auf einer Bank. Und das war irgendwie okay, so ein crazy, raueres Leder und ich hatte nichts. Ich habe mir gedacht, scheiße, du hast kein Band, kein nix. Das wird ja was und das, ich hatte übelst den Grip. Also richtig krassen Grip. Und anscheinend geht's doch. Ja, weiß ich nicht. Also hatte ich eigentlich eine, auch die Racks da waren alle cool, fand ich. Also
ja, ich muss auch sagen, so von den Commercial Gyms, also das, was ich bisher so erlebt habe, ist FitX auf jeden Fall relativ weit oben, weil die es ja wenigstens geschafft haben, Racks hinzustellen, bei denen du die Ablagehöhe ganz gut anpassen kannst, so verhältnismäßig im Vergleich zu, was weiß ich, diesen Gym 80 Low Quality Racks, wo dann wirklich, also keine Ahnung, wo die dann so feste Hooks haben, mit denen du dann irgendwie arbeiten musst. Da kannst du ja bei Gym 80 hast du ja diesen verstellbaren Hook, den du dann halt da reinpacken kannst, wo du es brauchst. Das Rack an sich ist einfach stabil.
Hammer Strength, oder was?
Hammer Strength, ja.
Yeah.
Was habe ich gesagt?
Einmal kurz versprochen, war 285. Aber bei den Hammer Strengths
ist
es verstellbar, ne?
Ja, bei Hammer Strength, okay. Ja, sorry. Genau, bei Hammer Strength ist es verstellbar. Fit One hat es, glaube ich, auch. Und ich finde es einfach, also ich finde es schlau, so.
Das auch ist ja auch diese Battlelift-Plattformen davor und so.
Genau, so. Dann weißt du, dass die Leute, die dieses Fitnessstudio konzipiert haben, gecheckt haben, okay, wir sind ja ein Fitnessstudio und keine Bücherei. Hier wird ja wahrscheinlich Kreuzheben gemacht. Und bevor die uns hier den ganzen Boden zur Sau machen, so was mich, wenn ich ein Fitnessstudio hätte und da auch nur diese Pressspanplatten als Holzboden da ausgelegt, dann würde mich auch abfacken, dass die Leute da Kreuzheben machen. Aber damit musst du halt rechnen, wenn du
ein
Fitnessstudio
gut,
aufmachst.
Wenn du jetzt ein Riesen, das ist ja kein privates, ne? Also, weil du eine Riesenkette hast und du willst, da sind ja halt trotzdem nur 5% Powerlifter oder so, die da ballern wollen. Und dann im Zweifel sagst du halt Scheiß auf die. Aber ja, fand ich,
ja, dann, klar, aber
daher gehen fand ich das eigentlich ganz geil, dass sie extra diese Racks gemacht haben für halt Leute, die dann auch schwerer trainieren wollen und da, das ist
schon. Ja, voll.
Echt gut.
Also FitX ganz gut durchdacht. Ein Mitbewohner von mir hier, der arbeitet auch bei FitX in Leipzig, in Lindenau, was ich eigentlich ganz geil finde dort. Da will ich wahrscheinlich auch mal hingehen. Einfach mal wieder auch Commercial Gym Experience. Also ich trainiere ja auch in einem mehr oder weniger Commercial Gym, aber
diese Safari.
Ja, einfach. Da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie so ein. Also wenn ich jetzt tatsächlich einen unspezifischen Deload kriegen sollte, dann werde ich da auf jeden Fall mal trainieren. Dann ist er Boogie.
Worauf hast du am meisten Bock in deinem unspezifischen Deload? Welche Übungen hast du so richtig? Da juckt es dich mal. Yo, Carries.
Boah. Nee, das gar nicht so sehr. Das ist ja auch ziemlich krass eigentlich. Nee, ich glaube, ich würde mal wieder so Incline Dumbbell Bench Press so ein bisschen at RPE 10 ballern.
Entschuldigung, wo bist du beim Coaching? Das machen meine Tradies nur.
Ja, ich hatte das auch ziemlich lange, aber jetzt habe ich ein bisschen spezifischer an meiner Bank gearbeitet. Also ich habe jetzt mehr Bankvolumen drin, dafür wurde die Incline Bench gecuttet. Ja, was okay ist. Also ich tendiere ja eh dazu, bei sehr starker Ermüdung mich zu verletzen irgendwie im pectorales Major Ursprung in der Schulter, so in dem Bereich.
Pectorales Mayonnaise, ja.
Und da mal wieder ballern. Ein Hexquad oder so, das haben wir ja bei uns im Gym nicht. Das würde ich gerne mal ballern.
Eine Hexquad ist ja immer gefüllt mit Schlitten, ne?
Ja.
Und eine Smith Machine, ist es nicht auch eine
Schmidt? Oder also Smith nicht? Smith ist alles, was so an einem Schlitten läuft.
Ich dachte gerade, Smith Machine ist das mit der Multipresse. Also das Smith Machine und Multipresse dasselbe ist.
Ja, ist ja dasselbe, aber okay. Eine Hexquad ist ja im Prinzip, also von der Macher, das heißt ja Hacksmith.
Ja, ich dachte aber, genau, und Hackenschmidt reden wir meistens im Deutschen ja, aber von dieser geführten Schlitten-Variante, ne? Wo du komplett
wieder rücken quasi. Ja, das Prinzip ist ja eine Smith-Machine, weil es ja über einen Schlitten läuft. Und eine Smith-Barbell wäre ja dann so diese Multipresse halt, eine geführte Langhantel.
Genau.
Und dann gibt's ja diese V-Squat, die haben die ja meistens bei FitX, das ist ja auch
so ein Pendulum?
Ja, so ähnlich. Also diese Pendulum-Squat ist ja mit diesem Drehpunkt relativ weit oben.
Ja.
Und eine V-Squat hat den halt unten. So, das funktioniert relativ ähnlich wie eine Hex-Squat, nur dass du halt, dass es sich dann so leicht biegt. Du könntest dann fast schon ein bisschen Lowbar imitieren, je nachdem wie die Ablage ist. Aber es ist auch nicht so wichtig. Genau.
Ich habe auf jeden Fall Bock. Also, ich habe den Kumpel, der meinte, was ist das? Und dann habe ich ihm auch die Multipresse kurz gezeigt und meinte, zum Beispiel, wenn du dich jetzt mal ein bisschen unsicher fühlst, kannst du auch hier einfach deine Squats machen. Und vor allen Dingen erstmal, um so überhaupt mal wieder reinzukommen, weil kannst du dann racken und da passiert nicht viel. Und dann habe ich ihm das so gezeigt und dachte auch so, oh geil, ich habe mal eine Weile aus Spaß einfach meine in kleinen Presses, ich weiß gar nicht wieso, an der Multipresse gemacht. Wir haben ja eine von, wie heißt diese italienische Firma, die auch hier Jujumufu ganz viel hat.
Ich kann es dir gar nicht
Penata.
Sagen.
Penata?
Ah ja, genau, stimmt. Ja, ihr habt doch die Scheiben dort.
Penatencreme. Ich glaube, die heißen so. Und die ist halt echt butterweich so von der Führung. Und da mal so ein paar Squats ballern einfach nur. Oder also, da hatte ich mal Lust drauf. So, das wäre, glaube ich, was.
Ja, aber also ich kann mir vorstellen, dass man das jetzt aus mit ein bisschen Abstand zu der Sache sich denkt, geil, richtig Beine fetzen und dann in dem Moment denkt, ey, sag, bin ich komplett dumm oder was mache ich hier? Ich habe ja aktuell auch so Bulgarian Split Squats at 9, 2 Sätze.
Ja, nee, das ist was anderes, also Entschuldigung.
Digga, ey, ich kotz fast, wirklich. Ich hatte die heute und heute ging's, weil irgendwie meine Tempo-Work davor nicht so anstrengend war. Aber ey, ich glaube in Woche 1 oder so, ich habe ja 12er oder so, also 12 pro Bein und habe dann links angefangen und habe dann rechts irgendwie 4 Wiederholungen gemacht, musste das Ding ablegen, habe mich erstmal hingesetzt, dachte mir so, Alter, wenn ich mich jetzt 1 Millimeter bewege, dann kotze ich hier hin.
Du musst eine Pause zwischen machen, du kannst ja nicht back-to-back die beiden Sachen, beiden Beine machen.
Ey, das ist crazy. Crazy, also 24 Wiederholungen, ja. Ja, eben, für einen Heavyweight Powerlifter, 24 Wiederholungen am Stück, du gehst ja komplett in Arsch.
Ich habe genau einen Satz, Single-Leg-Work, der ist dann auch noch übrig geblieben, weil ich hatte ja auch hier bei meinem Data-Driven Strength die Squat-Volume erhöht, da hat er mir da was abgezogen, da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich da nur noch einen Satz an dem einen Tag, dann kann ich da wirklich mal einmal unilateral machen und also, Dicker, also heute habe ich dann auch mal mit Front Elevated, also dass du halt einfach tiefer kommst auch und du hast dann ja natürlich mehr Flexion in der Hüfte und im Knie und also so tief kommen, wie es geht mit allen Gelenken, ne? Und ich konzentriere mich dann da wirklich drauf, das hintere Bein rauszunehmen und oh, du merkst schon nach 4 Sätzen, ach du Scheiße, schnell, Kopf aus, mach schnell die Reps zu Ende einfach, mach bis es nicht mehr geht.
Ja, habe ich schon aufgegeben. Also hinteres Bein so aktiv rausnehmen, dachte ich mir, also.
Und man will die ja ernsthaft, ne? Man will die ja dann halt eine ehrliche 8 machen, ne? Und dann denke ich auch mal wieder, Alter, ich kotze gleich, ich kann nicht mehr. Und dann wirklich, dass du wenigstens merkst, dass du lange brauchst, dich hochzudrücken, so dass du sagen kannst, okay, sollte eigentlich halt 8. Wir wissen alle, wenn mich jemand anschreiben würde, hätte ich da wahrscheinlich noch 3 geschafft, aber ich will nicht wissen, wie es mir danach geht. Und da auch direkt sauer aufgestoßen und gemerkt, okay, du machst erstmal kurz Pause, bis das andere Bein dran ist.
Ey, ich krieg dann aber auch, ich hatte in dieser Woche, hatte ich dann auch so, also richtig, ich habe meine Augen nicht mehr richtig aufgekriegt, weißt du, ich dachte so, jetzt ist hier alles irgendwie so zugedunsen und irgendwie, ich sehe alles verschwommen und es dreht sich alles, ey, wirklich, ich hatte dann danach noch irgendwie Shoulder Presses und Bizeps und ich musste das skippen, weil ich mir, ich dachte, bei jeder Belastung, Alter, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, das war schon crazy.
Man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Ich weiß noch damals bei Mike, der hatte mir direkt in seinem ersten Loom gesagt, weil ich irgendwie bei Übungen, die ich nicht machen will, so einbeinige Sachen und ich hatte mal geschrieben, finde, das hat keinen guten Übertrag und der meinte, ja, also eins kannst du wissen, Bulgarians wirst du bei mir immer im Plan haben, gewöhn dich schon mal dran. Ey, und dann saß ich immer da und habe böse die Hantel angeschaut und meine Konstruktion und gedacht, ich will nicht. Ja. Und dann die ersten Male habe ich echt da im Bad dann mal geduscht, musste danach zur Arbeit und dann mich immer ertappt, wie ich dann so kurz und dann kurz zusammengerissen, wie dann kurz der Würgereflex kam und dann immer, okay, tief atmen, langsam bewegen. Und dann ging's.
Ja, boah, das ist schon eklig, Alter. Das ist wirklich eklig. Ja, crazy shit. Pass auf.
Erzähl mal was.
Wir tun es einfach mal so, als hätten wir noch nie darüber geredet. Ich will dir mal eine Idee pitchen.
Hau raus.
Und zwar für eine Rubrik, die wir hier einführen können, wöchentlich, die relativ wenig Aufwand ist, einfach nur ein bisschen Beobachtungsaufwand und dann können wir das Leben der Leute bereichern. Bist du bereit?
Ja.
Okay. Und zwar heißt das Ding Empfehlung der Woche.
Oh mein Gott.
Das ist so innovativ, ja. Wir machen Folgendes. Man kann in dieser Rubrik einfach verschiedenste Sachen, die man so aus dem Training, Ernährung und der Ernährung mitgenommen hat, über die Woche, was weiß ich, was einem aufgefallen ist, was vielleicht nicht jeder macht, einfach mal vorstellen und sagen, ey, probiert's mal aus, guckt euch das an, hört euch das an und habt irgendwie ein geileres Training oder so.
Also Spitfire und, Bullets.
Genau.
Und dann sag nochmal die Kategorie, warte, ich hab da schon was vorbereitet, sag nochmal die Kategorie.
Empfehlung der Woche. Vielen Dank. Boah, mega. das müssen wir in Zukunft dann einfach abstimmen. Das ist ja so geil. Ich habe heute ein Album gehört von der Band Thy Art is Murder. Und ich möchte allen...
Ich möchte es gerade mal in voller Länge vorspielen in diesem Podcast. Ich würde
die ganzen 57 Minuten... Ja, das ist eine Deathcore-Band. Die hatten jetzt recently ein bisschen Stress, weil die ihren Sänger rausgeschmissen haben. Zu Recht, wie ich finde. Und ja, die haben ein neues Album. Die haben in diesem also die hatten ein Album fertig, wo der alte Sänger gesungen hat, logischerweise. Und dann haben die den rausgeschmissen, weil der halt so ein paar transphobe Äußerungen öffentlich gemacht hat. Und haben dann das komplette Album reproduced mit einem neuen Sänger.
Okay.
Und es ist brutal. Also das Album Godlike von Thy Art is Murder, hört es euch unbedingt an. Habe ich heute beim Training gemacht, hat mich richtig gut durchgetragen und angeschoben. Meine Empfehlung der Woche.
Ach so, meinst du nicht Training und Ernährung? Also du meinst jetzt generell.
Ja, na, man kann ja alles Mögliche sein. Also was weiß ich, wenn du noch in der Trainingsplanung ist dir aufgefallen, ey, ich habe hier eine übergeile Übung gefunden für dies und das,
ich hab hier was mir eingefallen ist.
Ja, wenn du da Nerd-Scheiße hast, dann kannst du das ja ballern.
So. Gott, jetzt. Also ich habe sogar, was erzähle ich denn jetzt hier am Schluss? Ich kann mal erzählen, was mich wieder mal interessiert hat, hier, Food for Thought, da würde ich, hast du nämlich gerade gefragt, du willst meinen Take dafür zuhören? Ah ne, über die Kategorie.
Okay, über die Kategorie, auf. Genau.
Dann will ich, finde ich sehr gut, und dann will ich mal deinen Take zu folgenden Sachen hören. Und zwar habe ich mir wieder gute David Woolson Videos angeguckt, der hat ein paar neue rausgeholt. Das ist ein 105er USA Powerlifting, also ein Ami, der auch schon ordentlich Kreuzheben kann. Dafür ist er vor allen Dingen bekannt. Ich glaube, der hat auch schon mal 400 und ein paar zerquetschte fast oben. Und der macht sehr gute
YouTube-Tutorials.
Ja, der macht echt coole YouTube-Tutorials. Zum Beispiel auch über Mixgrip und Hookgrip und wie man richtig Mixgrip macht und damit halt auch über 400 hochhebt. Und der macht immer so stundenlange Sumo-Tutorial, also wirklich eine Stunde lang Sumo-Tutorial oder über verschiedenste Themen. Manchmal ein bisschen länger, aber ich finde das bei ihm cool. Extrem differenziert. Und immer mit Kontext. Also der sagt zum Beispiel nicht, beim Beugen immer nach vorne gucken, immer nach unten gucken, sondern er sagt, manchen Leuten hilft das so, weil deswegen, da hilft es eher, den Blick eher unten zu halten, bei anderen hilft es mehr nach vorne zu gucken. Und er bezieht halt wirklich nicht nur das von sich ein. Er hat zum Beispiel auch beim Squatten so einen mega breiten Stand. Aber er sagt dann halt nicht, ihr müsst jetzt alle mega breit stehen, das ist das neue Ding. Sondern er gibt es immer im Kontext. Und zwei Sachen, zu denen er jetzt Videos gemacht hat. Einmal über Brücke und Leg Drive. Und einmal über Deadlift auf die Inside the Knurling fassen. Also da, wo es nicht mehr genurlt ist, die Stange. Und wir können ja mal erstmal mit der Brückendebatte starten. Ja. Weil das mich, ich habe ja eine kleine Poverty Bench. Und nehme da immer jeden Tipp, um die besser zu kriegen. Und mir ist halt aufgefallen, ich, oder uns beiden, dass ich jetzt nicht die krasseste Brücke habe. Also ich habe schon eine ganz gute Brücke, aber jetzt keine, wo man sagt, das ist jetzt so eine richtig typische, krasse Powerlifting-Brücke, wo man nochmal richtig viel rausholt. Und mir ist halt aufgefallen, sein Argument ist einmal Foot Placement. Er hat eher so einen typischen Breitstand.
Der steht ziemlich weit hinten und ziemlich breit, ne?
Genau. Und er hat halt dafür einen Case gemacht und das finde ich halt cool in typischer David Woolson-Manier. Er hat halt auch wirklich erklärt, manche profitieren halt von diesem typischen, ich denke mal, was wir auch so die Tim Benchboy oder Perform-Motion-Richtung kennen, eher so, ich sag jetzt mal 90-Grad-Winkel oder sogar größerer Winkel, dass man die sehr weit weg vom Körper hat, aber sehr weit zusammen und dann wirklich gerade Richtung Kopf drücken kann damit, um dann wirklich die Brustwirbelsäule halt hochzustellen und nicht unbedingt am Bauch so viel Biegung zu bekommen, sondern wirklich an der Brustwirbelsäule. Ja. Was ich, glaube ich, schon ganz gut beherrsche, also vor allen Dingen, wenn ich so gerade stehe und Bruststrecke, da komme ich halt relativ hoch. Was er dann aber auch sagt, wenn man sich die richtigen Ultra-Bench-Leute anguckt, also die wirklich so eine Mikro-Range of Motion haben, die haben das nicht, weil die so eine krasse Flexion in der Brustwirbelsäule haben. Da ist es eigentlich von hier bis zum, ich sag jetzt mal Sternum oder so kurz über dem Bauchnabel, relativ gerade. Und die kriegen eigentlich ihre komplette Range, ihre komplette Brücke durch den unteren Rücken, also die Lumbar Flexion.
Ja.
Und schieben damit quasi den Bauchnabel fast gerade über ihre Schulter.
Ja.
Und er sagt halt, dass auch schon, dass halt vor allen Dingen, was wollte ich gerade sagen, dass vor allen Dingen, ach so, die Biegsamkeit halt da unten höher ist als in der Brustwirbelsäule, dass man da eigentlich am meisten rausholen kann. Und ich glaube, wenn man, was es mir einfach geholfen, also er argumentiert, dass man, wenn man breiter steht mitunter, manchmal besser schafft, da unten wirklich eine Lumbar Flexion reinzukriegen. Ja. Und er betont, dass er gemerkt hat, was bei seinen Trainees auch wirklich ein guter Cue ist, dass man denen sagt, das muss sich richtig unangenehm anfühlen. Also ihr müsst damit,
also alles wie immer eigentlich,
gewöhnt euch dran, dass ihr da krampft und dass es richtig sich unangenehm anfühlt. Wenn es sich nicht unangenehm anfühlt in dem Bereich, dann macht ihr noch zu wenig. Und das Ding ist, früher habe ich es wirklich so gemacht. Ich habe mich versucht, so krass darunter zu quetschen und jetzt in letzter Zeit immer noch sehr auf die Brustwirbelsäule konzentriert und die hochzuschieben, was ich mittlerweile schon gut kann. Aber ich habe gemerkt, okay, ich muss mich wirklich mehr, dass ich das vernachlässigt habe, auch wirklich unten in der im unteren Rücken quasi in der Lumbar-Region wirklich mich zu flexen. Und dann habe ich mich darauf wieder konzentriert und ich habe echt gemerkt, dass ich es schaffe. Ich habe es auch mal probiert mit einem breiteren Stand, ist total anderes Gefühl und ich glaube, ein bisschen breiter kriege ich es echt mehr hin, mich da unten eine Flexion reinzubekommen, aber man verliert halt, das sagt er auch so, ne? Er sagt halt, es gibt beide Sachen, manche mit sehr langen Füßen, meint er, funktioniert meistens mehr, wenn man seitlich stellt, weil man dann halt im unteren Rücken mehr die Biegung bekommt. Bei so kleineren Liftern, also tendenziell im Durchschnitt, bringt es manchmal mehr, die wirklich vorm Körper zu haben. Und ich habe zumindest gemerkt, dass ich mich darauf mehr konzentrieren kann. Ich habe es halt wirklich geschafft von, ich lege die Rückseite von meinem Hintern liegt auf der Bank zu, ich habe schon das Gefühl, ich sitze richtig auf der Bank mit meinem Hintern, dass ich den so weit quasi rotieren kann, dass ich dadurch echt mehr Brücke kriege. Und damit werde ich jetzt auch mal experimentieren. Wie machst du es bei dir?
Bei mir explizit oder als Programmer? Ja, also ich war früher auch so ein bisschen in dieser, okay, ich nehme meine Füße so weit zurück, wie ich kann, auch in Heels gebencht und so, also habe da versucht, wenig, also die Range of Motion so zu minimieren, so gut ich kann. Da bin ich aber dann auch ziemlich krass auf ein Plateau gestoßen. Also ich glaube, so das Beste, was ich in diesem Style gedrückt habe, waren so 180, 85 oder so. Aber auch wackelig und ich glaube, die 85 jetzt im Wettkampf auf jeden Fall nicht gekriegt. Also ich weiß gar nicht, ob ich die bis zur Brust runtergekriegt habe. So, ja. Und dann habe ich die auch sehr lange nicht angefasst und bin da auch ziemlich lange nicht hingekommen. Und dann nach dem Wechsel ins Coaching haben wir uns ja dann, so wie du es schon gesagt hast, ne, relativ schnell darauf fokussiert, die Füße ein bisschen vorzunehmen, die Extension eher in den Brustkorb zu bringen. Damit habe ich ja relativ wenig Probleme. Also meine Wirbelsäule generell ist eigentlich ziemlich flexibel und meine Brücke ist ganz gut. So, ich habe halt auch einen relativ tiefen Brustkorb, so, das heißt, und kurze Arme. Also ich bin eigentlich gut gebaut für eine Bank. Und bei mir hat das dann eigentlich ziemlich guten Boost gegeben, was die Gewichte auf der Bank angeht. Und ich habe das eigentlich bei den meisten meiner Trainees auch versucht und bei den meisten hat es auch sehr gut geklappt. Also Isa ist jetzt halt ein ziemlicher Allrounder, die ist ja in allen Lifts eigentlich ziemlich gut. Ihr hat das auf der Bank einfach auch mehr Sicherheit gegeben, mehr Stabilität und mehr Kontrolle. Bei Sven sind wir noch so ein bisschen am Experimentieren. Also ich habe so zwei Dudes, die ziemlich, also die haben nicht diese Brustkorbtiefe, so. Auch nicht so eine gute BWS-Extension. Und bei denen bin ich noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Und da würde ich wahrscheinlich, ob ich das jetzt genau so mache, also ob ich das mit den Füßen nach außen oder weiter hinten und dann versuche, den unteren Rücken dadurch zu ist es flektieren? Ja.
Naja, Flexion ist ja eigentlich, wenn man sich zusammenkauert, und Extension vom Rücken ist ja, wenn man sich
dann extendieren. Ob ich das dadurch mache oder ob ich das anders mache, weiß ich noch nicht genau. Aber gerade bei, das würde ich jetzt einfach mal so als Case festhalten, gerade bei Leuten, die im Verhältnis zur Körperlänge ziemlich lange Arme haben und relativ wenig Körpertiefe, würde ich sagen, ist es ganz sinnvoll, weil du dadurch ja auch schaffst, den Bauch, Solarplexus-Bereich ein bisschen nach oben zu bringen. Und das ist ja, es gibt ja da wahrscheinlich eine Tendenz, wenn du viel, also wenn du lange Arme hast, dass du die nicht so krass flären kannst, weil du dann ja, du ziehst dir das ja dann irgendwie, keine Ahnung, fast bis zum Hals so. Also, du hast ja dann extrem viel Winkelveränderung im Ellbogen und das, also ich versuche das irgendwie zu vermeiden, halt auf der Bank. Auch als Coach. So einfach, damit der Winkel nicht zu spitz wird.
Vom, meinst
im
du,
Ellbogen.
Die Ellbogen?
Im Ellbogen, also direkt, also aus Head-Judge-Sicht.
Meinst du jetzt quasi den Ellbogen zum Oberkörper ranziehen oder meinst du jetzt Oberarm,
nee, direkt Unterarm? Direkt im Ellbogen.
Ah ja, okay.
Also Oberarm, Unterarm, da nicht zu spitz zu werden. So, also quasi nicht zu tief zu benchen.
Ja.
Ne? Und aber trotzdem nicht zu krass zu tacken. Also nicht zu sehr mit dem
Ellbogen. Ja, die Ellbogen außen lassen ist, glaube ich, so dieses, also ich habe ja viele Struggles, aber einer der wenigsten Struggles ist echt Bench bei allen, die mir ins Coaching kommen. Wenn man dazu kriegt, erstmal wirklich die Ellbogen außen zu lassen und gerade im Raum vor allen Dingen, ja, also dass die nicht so doll das zum Oberkörper ranziehen, ja, das bringt halt so viel, wenn man sich an diese Position gewöhnt.
Ja, und voll.
Deswegen frage ich mich auch immer, also ich denke mal, wie gesagt, nochmal zu dieser Brückendebatte, dass, glaube ich, das schon mal mega viel Boost bringt und bei der Brustwirbelsäule vor allen Dingen auch diesen, dass man einfach lernt, den Ribcage quasi hochzubringen und das Brustbein, ja, hochzubringen, dass das so der größte Teil ist und dann irgendwann stoßt man da wahrscheinlich an sein Limit und dann kann man, oder habe, ja, ich bei mir gemerkt, dass man dann an dem unteren Rücken wahrscheinlich dann mehr rausholen kann noch und ich habe halt, ja, gesehen, dass aber ich habe sofort gemerkt, dass mir, desto breiter du stehst, das hat er auch nochmal in dem Video erwähnt, dass viele halt das Problem, oder manchmal kommt auf die Körperproportion an, dass wenn du halt gerade davor bist und weiter weg, dass du halt oft das Problem hast, dass du slippst. Was wir ja letzte Woche bei mir gut gesehen haben, wo ich meine halbe Larsen-Bench gemacht habe, weil ich weggerutscht bin, trotz 10-mal, ja, Teppich. Und er sagt halt so, ja, ihr könnt euch noch 10-mal aufregen über die Eleiko-Teppichs und was weiß ich, aber wenn ihr am Wettkampf wegrutscht und keinen Grip habt, so, dann, was wollt ihr machen? So,
dann
habt ihr
es
nicht geschafft und könnt heulen und euch beschweren, aber das bringt nichts. Und was ich sofort gemerkt habe, ist, wenn ich breiter stehe, dann habe ich nicht so das Problem. Aber es ist auch schwer, den Drive halt zu generieren, ne, Richtung Nacken. Ja. Ich glaube, muss man halt einen guten Sweet Spot finden. Und ich glaube, wenn Leute so angefangen haben, sehr breit zu benchen, kann es echt gut tun, mal die wirklich erstmal vor sich zu nehmen und dann lernen, wirklich die Brustwirbelsäule hochzudrücken. Weil ist ja der Ablagepunkt, der nach oben muss. Und das bringt, ja, einem ja nichts, wenn der Bauchnabel, weiß ich nicht, 20 Zentimeter höher ist, aber die Brust halt noch unten ist.
Ja, ja, eben. Ja, also wenn du dadurch, ne, wie heißt das Sprichwort? A rising tide lifts all the boats. Also wenn du es dadurch schaffst, also durch diese untere Rückenextension halt dein Brustbein insgesamt noch ein bisschen nach oben zu bringen, go for it. Ja. Wenn nicht, dann, ja, lohnt sich's halt auch nicht. Also dann musst du dich auch diesem unangenehmen Gefühl, diesem Cramping und was weiß ich nicht alles, was damit kommt. Also du brauchst ja, also gerade wenn du dich sehr weit nach außen stellst, brauchst du ziemlich viel.
Ja, ich werde das gar nicht so
machen. Flexibilität.
Ich merke halt, ich brauche auch diesen Leg Drive, um einfach mein Brustbein hochzukriegen und nicht nur den Bauch. Aber ich denke mal, ich würde mich jetzt auf jeden Fall mehr konzentrieren, auch mal meine. Also da habe ich sowieso gemerkt, dass ich da so ein bisschen Flexibilitätsdefizit habe im unteren Rücken, da mehr mit der Black Roll dran zu hämmern und ein bisschen mehr versuchen, da wirklich mich wirklich auf die Bank dann am Ende hinzusetzen und nicht nur mit meiner hinteren Rückseite quasi die Bank zu berühren. Ich glaube, das bringt dann auch einfach die höheren Punkte näher an den Touchpoint.
Ja.
Ja, und das zweite Video ist relativ schnell zusammengefasst und zwar vor allen Dingen beim Sumo Deadlift hat er einen Case dafür gemacht und auch wieder geht's da viel um Probieren, weil da verändert sich ja auch viel in der Körperhaltung beim Grip innerhalb des Knurlings ein bisschen zu fassen. Also normalerweise greift man ja auf dem Knurling und wenn man jetzt nicht gerade super heavyweight ist, meistens ja so eng wie möglich, ne, dass man noch auf dem Knurling ist für den Grip. Und er hat gesagt, das war vor allen Dingen vor einer Weile, vor einem Jahr oder so groß im Trend, aber dass man halt echt mal versuchen kann, für manche bringt es halt was, ein bisschen auf der smoothen Seite zu fassen, auf dem smoothen Ding. Ich habe es damals mal probiert mit Hook, das ging gar nicht irgendwie bei mir, weiß gar nicht wieso. Aber er hat als angeführt, einmal Chance Mitchell hat das wohl damals gemacht. Ich habe gesehen, jetzt macht er das, glaube ich, nicht mehr.
Und ich habe von Chance Mitchell ewig nichts mehr gesehen. Der ist seit Worlds letztes Jahr ist er irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, habe ich das Gefühl.
Ich habe nur mal bei Instagram mal den direkt geguckt, wer wie greift. Also die meisten greifen halt genauso, ne? Engster Punkt.
Ja.
Und ich habe auch gesehen, jetzt unser aktuelles Powerlifting-Weltwunder, Austin Perkins, der greift halt immer zwei Finger auf dem Smoothen, manchmal mit einer Hand. Und das finde ich halt auch ganz interessant. So ein kleiner Tipp, wenn man Mixgrip macht. Das hatte ich auch von David Woolson. Aber man sieht es auch schön bei Jonathan Keiko, wenn er die Pistolen rausholt zum Deadliften, also seine Finger so in Pistolenform macht. sagt ja David Woolson, okay, die Haupt-Gripping-Points, mit der du wirklich die Stange festhältst oder in der die Stange liegen, sind halt die ersten zwei Finger und der Daumen.
Ja.
Und wenn du halt den Mixgrip machst und die drehst, hast du ja bei der einen Hand die weiter außen und bei der bei der normalen Hand hast du halt innen die zwei Finger und wenn du die drehst, die andere Hand hast du wieder weiter außen. Und er sagt dann quasi, dass man deswegen diese gedrehte Hand ein bisschen mehr in die Mitte bringen müsste und damit auch viel von dieser Bar-Rotation, dieses typische, vermeidet.
Mhm.
Also quasi, sagen wir mal, die Hand, die man dreht, einfach zwei Finger enger, sodass man sich eher darauf konzentriert, dass die Zeige- und Mittelfinger quasi, dass die im selben Abstand von der Mitte sind. Und die andere halten eher so ein bisschen den Griff auf. Und es liegt ja auch mehr die Hantel in den beiden Fingern, wenn man einen guten Fingertip-Mixgrip hat. Und das will ich jetzt mal ein bisschen mehr versuchen, dass ich halt anfange zu sagen, okay, ich gehe mit dieser gedrehten Hand im Mixgrip, bei mir ist jetzt die rechte Hand, dass ich die zwei inneren Finger mal auf Smooth lege. Und dadurch hast du ja nochmal einen Tick weniger Range of Motion. Das ist vor allen Dingen ein Ding. Aber er sagt auch, manchen Leuten hilft das mehr, diese Protraktion der Schultern zu machen. Und ich denke mal, du machst auch ohne Latspannung, ne? Also Latt locker lassen, Long
Arm. Ich versuch's. Ich versuche schon wirklich so meine Arme so weit wie möglich nach vorne zu holen. Also ich muss ja irgendwie wirklich Range of Motion cutten, wie so gut ich kann.
Ja.
Und das ist für die Startposition auf jeden Fall am besten. Das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ja, ich hatte früher, als ich glaube ich so die ersten Male Sumo gehoben habe, hatte ich intuitiv sogar, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt einfach gerade stehe und meine Arme hängen lasse, würde ich wahrscheinlich eher so greifen, dass so zwei Finger, ein Finger, zwei Finger auf dem Smooth sind. Und das ist eigentlich auch so die einzige Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich glaube, ich habe...
Nochmal kurz zur Erklärung für Leute, die jetzt keine krassen Stangen haben, aber du hast halt den äußeren Bereich geriffelt und der Mittelbereich, sagen wir mal so ab Schulterbreite, ist ungefähr frei und dann hast du nur mal ganz in der Mitte so ein kleines für Squatten, eine kleine Rifflung. Und wenn wir sagen über Knurling, dann reden wir halt über diese Rifflung in der Hantel für besseren Grip. Und Smooth ist halt da, wo es glatt ist.
Ja, gut, sehr gut erklärt. und ich habe jetzt zwei Leute, die Sumo heben und die sind, also bei Isa weiß ich das gar nicht so genau. Ich meine, die ist ja recht kurz und klein, aber ich glaube, die ist mit allen Fingern auf dem Knurling und Alex, ein anderer Trainee von mir, der ist auch mit allen Fingern auf dem Knurling. Mal gucken. Ich weiß nicht.
Ich werde es morgen mal probieren und nächste Woche berichten, wie sie es angefühlt
hat. Try it.
Und ich finde, wenn man dann halt den Mixgrip auftrainiert, dann kann man damit auch einiges halten.
Ja, ich bin Mixgrip-Fan. So. Ich meine, wenn du nicht ewig lange Klohände hast, so Klodeckelhände mit kilometerlangen Daumen, die du halt quasi einfach effektiv um die Hantel wickeln kannst, ist für mich persönlich einfach Hookgrip einfach immer ein zu hohes Risiko, gerade wenn es um dritte Deadlifts geht, wo du grinden musst. Aber kleiner Funfact zu Gripping the Smooth. Ich hatte ja 2019 meinen ersten Wettkampf. Das war eine LM. Und die Hantel, die dort lag, war wirklich so alt und abgegriffen, dass es keinen Unterschied gemacht hat, ob du ich hatte mir die Hände eingekreidet wie Sau, die ist mir einfach wirklich rausgerutscht. Also nicht so, wie man das kennt, wenn dir das Knurling so die Hantel aufreißt und dann so ein bisschen Momentum hast und die dann wirklich, also da die ist mir wirklich einfach wirklich wie ein Stück Butter ist, die mir rausgerutscht. also ich habe die trotzdem festgehalten, aber das war furchtbar, wirklich pain in the ass. Ja, so viel dazu.
Ja, nochmal zu dieser LAT-Geschichte erklärt. Es gibt ja so, früher war immer der Cue, man soll den LAT anspannen und dann halt schön die Stange dadurch in den Schwerpunkt holen. Ich denke mal, wir beide haben eher den Ansatz verfolgt, eher eben den LAT extrem locker zu lassen und eher die Schultern vor den Körper zu bringen und die Arme noch länger zu machen. Und dadurch kommt man ein bisschen in eine aufrechte Startposition. Früher hätte ich immer gesagt, ja, LAT anspannen ist alles falsch und das sind Idioten. Aber ganz ehrlich, mittlerweile sage ich auch, für manche Leute funktioniert das. Ich versuche auch erst immer, dass man es locker lässt und sich dadurch halt den Weg kürzer macht, aufrechter starten kann. Ja. Den Weg kürzer? Ja, genau. Und solange solche Leute wie Russell Orhi oder Jamal Browner die Stange noch in sich reinziehen, werde ich da aber auch nicht sagen, das ist falsch so. Ich denke, da gibt es Leute, die schaffen das. Ja. Also das Hauptargument ist ja halt auch, dass sobald du dann, A, hast du mehr Range of Motion und B, sobald du ziehst, kann der LAT nicht, weiß ich nicht, 300 Kilo am Körper halten, hätte ich behauptet, ja. Bei Jamal Browner und also zumindest bei Russell Orhi sieht man, dass es ganz gut klappt.
Ja.
Aber der sieht auch ein bisschen anders aus als andere Leute.
Ja, erstens das und zweitens hat er halt auch wirklich crazy Hebelverhältnisse. Das ist mir erst relativ spät aufgefallen, aber der.
Also, der schaut auch relativ aufrecht, ne?
Ja. Ja, das muss man sich halt mal anschauen, ne? Also wenn du ziemlich vor, also ich müsste jetzt halt ziemlich vorgebeugt starten, so, wenn ich das jetzt über den LAT machen müsste, dann ist die Belastung darauf.
Naja, halt, das kannst du lassen, das
stimmt. In der Sagittalebene direkt von vorne, ja. Nicht ganz, aber ungefähr. Und wenn du sehr aufrecht startest, dann hast du das Problem halt einfach nicht. So, du ziehst dich halt wirklich ein bisschen, ich würde sagen, du ziehst eigentlich deine Beckenoberseite, wie in einem Anterior Pelvic Tilt, ziehst du die eigentlich so ein bisschen ran. Und dann hast du wirklich diesen Effekt, dass du das besser in den Schwerpunkt holst. Jamal Browner, ähnliches Ding. Aber bei ihm muss man auch sagen, wenn man sich seinen Deadlift von der Seite anguckt, der hat schon so ein Slight Rounding, sogar über den ganzen Rücken. Also bei ihm sieht es ein bisschen aus wie ein Lat Spread, würde ich sagen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und bei vielen, auch bei Panna, wenn die sagen, Lat flexen, dann lassen die ja trotzdem die Arme so lang wie möglich, also komplett ranziehen, ja. Tun sie, also eine Retraktion machen die ja auch nicht.
Ja, wobei ich sagen würde, Panna und Ludivin sind ja vom Deadlift-Style her sehr ähnlich. Also Panna ist ein bisschen ruhiger, aber Ludivin, also so vom technischen Aspekt aus der Sagittalebene, also von der Seite angeschaut, würde ich sagen, dass die relativ ähnlich heben und die haben beide so einen, in ihrem Setup so einen Move, dass die versuchen, ihren LAT anzuspannen, aber effektiv, und das sieht man dann, wenn die Bewegung initiieren, ziehen die ihre Schulterblätter nach vorne. Also ihre Schultern und Schulterblätter gehen dann halt nach vorn und machen die Arme lang und
ich denke, das ist so das
rounden dann den oberen Teil des Rückens so ein bisschen ein.
Ich habe mir auch gerade überlegt, kannst du die Schultern in eine Protraktion bringen, also die Schultern quasi nach vorne, als würdest du jemanden umarmen wollen, ja. Und dann den LAT anspannen und das funktioniert, dann ziehst du es ja auch quasi nur runter und ziehst sie lang.
Ja,
ich glaube,
genau.
Das Problem ist eher beim LAT anspannen, dass man versucht, die Schulter nach hinten zu ziehen. Das ist halt das Hauptproblem, ne? Oder das in sich reinzuziehen. Das ist
ja halt, genau, das würde ich halt nicht machen. Aber wenn die Funktion des Lats ist ja diese Überzugsbewegung, das kennt man ja. Wenn man dann versucht, so die Ellenbogen Richtung Hüfte zu bringen und dadurch so Latspannung erzeugt, ist es eigentlich keine schlechte Sache. Also, wie gesagt, immer so individuelle Entscheidungen, ne? Und whatever floats your boat, aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu cueen. Darum geht's ja im Prinzip. Würde ich sagen.
Ja, ach, die Deadlifts.
Die Deadlifts, ja.
Ich habe da sowieso noch ein paar Theorien, die können wir das andere Mal. Du wolltest mir noch was über die Junioren-DM.
Die ja dann ich wünsche, und wir, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, wir wünschen allen Starterinnen und Starter, die nächste Woche zur Jugend-Junioren-DM dran sind, das Allerbeste und vor allem ganz, ganz viel Spaß und nur beste Erfahrungen und wichtige Erfahrungen zu sammeln. Das wird ein cooler Wettkampf, glaube ich. Ich werde auch vorbeischauen. Du bist nicht da, ne?
Ich bin am Sonntag da.
Du kommst hin? Verein. Geil!
Schöne Grüße hier an unsere liebe Lena. Die startet in der 69er. Und also ich bin.
Ey, dann sehen wir uns.
Ich bin Samstag dann da, ab morgens, und ich bin sehr gespannt. Also ich werde hier nichts spoilern, Aber die Melitz-Taler, ich glaube, sind generell in der Klasse, sind ja noch alle arschalt. Und sie wird da auf jeden Fall ein anderes Game hinbringen. Und ich bin sehr gespannt, wie da die Chancen sind. Weil, ja gut, von den ganzen Jungschen, und die sind ja auch länger her, die LM, und die werden ja halt alle super schnell stärker. Also kann alles passieren. Und ich werde sie da schön anfeuern.
Oh, mega, ey. Das ist cool. Da freue ich mich. Da freue ich mich, dass wir uns sehen. Coole Sache. So, und jetzt machen wir hier kurz einen Werbeblock, würde ich sagen. Denn dadurch, dass ja nächste Woche DM ist und viele sich darauf vorbereitet haben und vielleicht auch einige noch ohne Coach. Wir haben beide noch Coachingplätze frei. Meldet euch bei uns. Am besten über Instagram einfach @maxi_producer oder falk.incredible. Einfach eine DM schreiben. Ich habe auf meinem Profil auch einen Link mit einem Fragebogen, wo ihr einfach eintragen könnt. Und dann kommen wir da so schnell wie möglich in Richtung Trainingsplanung und versuchen, das Beste aus euch rauszuholen.
Ja, schreibt mich auch gerne an. Ich habe den jetzt nicht öffentlich, den Fragebogen, aber habe da auch ein paar. Und dann kann man sich vor allen Dingen auch erstmal, wenn nur Interesse besteht oder auch mal nachgefragt werden will, wie das so läuft, so ein Coaching, und wie das aussehen kann, dann gerne einfach mal schreiben und dann können wir das gerne mal bequatschen.
Yes, sir. So, wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Ich würde jetzt nochmal kurz Richtung SPD gehen. Also SPD, die Marke, die kennt wahrscheinlich jeder, der und die sich irgendwie mit dem Thema Powerlifting mal auseinandergesetzt hat. Die größte und einflussreichste Marke im Game, würde ich sagen. Und die haben ja jetzt neuen Stuff rausgebracht und ich habe gestern eine Story gepostet und dich verlinkt und dazu geschrieben, dass wir das heute im Podcast besprechen wollen. Und du hast einfach nur dazu geschrieben, sieht nice aus. Und ich dachte mir, okay.
Nee, tut's nicht.
Nee, wirklich nicht. Ich finde es so hässlich. Also.
Echt?
Ja, egal. Ja, komplett. Ich kann es gar nicht verstehen. Irgendwie hat jetzt, SPD hat er jetzt seit Ewigkeiten keine neue Kollektion rausgebracht und das, also, weiß ich nicht, irgendwie nach so langer Zeit dachte ich mir, okay, vielleicht kommt jetzt irgendwas Innovatives, aber irgendwie ist es bei SPD immer wieder so, irgendwas wird einfach nur aufgewärmt, vielleicht nur ganz, ganz leicht verändert und neu aufgesetzt und das war's eigentlich. Es ist, also, weiß ich nicht, sieht okay aus. Das war immer relativ minimalistisch, ne?
Ja. Also das Camouflage-Design war schon das Verrückteste.
Hatten die ein Camo?
Na, war das nicht so? Oder war die Werbung nicht so Camouflage? Ach nee, das war so ein brauneres, ne? Und dann war die Werbung aber so Camouflage, Wüstenmäßig.
Ach so, ja, die Storm oder die, so, ne? Defy war das, glaube ich, damals. So. Dieses so Sandfarben. Ja, es war auch nichts krass. Es war so ein ganz dunkles Blau mit so einem sandbeigen.
Also jetzt mache ich Element. Mal einen Hot-Take, ja?
Ja, mach mal.
Mode im Powerlifting geht mir so hart am Arsch vorbei. Es könnte gar nicht schlimmer sein. Und mich fuckt nichts mehr ab, als damals in Powerlifting-Gruppen zu lesen, wie sich irgendwelche 16-Jährigen unterhalten, welche coolen Schuhe man denn zum Beugen anziehen sollte und ob Jordans genug Swag haben und Drip und weiß ich nicht. Ich denke mir so, ich trainiere in einem zerrissenen Bandshirt so. Das ist mir alles andere, ist mir kack, egal. Ich finde es sogar geil, wenn man irgendwelche, weil das ist Gym und also ich will jetzt keinem das madig machen, der das gerne macht und sich da irgendwie cool einkleidet, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn das dann im Vordergrund dreht, vor die Leistung, und ich weiß, Pascal Su zum Beispiel, der lässt immer sehr viel Sarkasmus in seine Sachen einfließen, wenn er jetzt sagt, ja, ich lieber nicht 300 heben, als die irgendwie in schwarzen Socken mit weißen Schuhen zu heben. Da weiß ich, dass er das natürlich mitunter ironisch meint, aber weh, er lebt es manchmal nicht so. Heutzutage ja schon eher. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass er irgendwann gesagt hat, komm, ich mache jetzt einen Mullet, ich will auch mal ein bisschen doof aussehen unterm Strich und die Leute ärgern. Aber dass dann Leute das damals ernst genommen haben und die glauben dann echt so, ja, Aussehen geht über, wie viel du liftest. Und wo ich mir denke, und Jim wird so, vor allen Dingen dann bei den Frauen, dass man seine 18 Outfits irgendwie austragen muss, wo ich mir denke, ey Leute, ist es nicht eigentlich geil, dass es da eben nicht drum geht, wie du aussiehst, sondern dass du einfach da hingehen kannst und trainieren kannst in durchgeschwitzten Klamotten, wo vielleicht auch schon ein Riss im T-Shirt ist. So, das ist so meine Einstellung dazu. Also wie gesagt, jeder, der da irgendwie die Gymshark-Kollektion holt oder sich irgendwelche SPD-Singlets, das fünfte holt, wenn die das freut und so, sollen die das gerne machen. Aber ich finde es vor allen Dingen so bei jungen Leuten, dass die sich dann anscheinend manchmal mehr Gedanken machen, wie ihre Klamotten aussehen, anstatt wie ihre Technik aussieht. Oder einfach, dass denen das fast wichtiger ist oder genauso wichtig wie dann die Lifting-Performance an sich. Das fand ich schon immer ganz schön erschreckend.
Ja.
Da macht es ja Vorteile, wenn man zu Hause im High Performance Center trainiert.
Ja. Nee, also ich bin da auf jeden Fall weitestgehend bei dir. Also ich finde, dass jede Person einfach beim Training das tragen sollte, was gemütlich ist, so, oder womit sie das Gefühl hat, gut performen zu können. Darum geht's ja im Prinzip. Also wir wollen ja auch aus Coaches Perspektive geht's ja darum, die Performance zu verbessern, also die Leistungsfähigkeit. Und ja, die Kleidung reißt es auf jeden Fall nicht raus, ne? Also egal wie ihr aussieht dabei, wenn die Technik scheiße ist und wenn die Lifts scheiße sind, dann sind die halt scheiße. So, das interessiert uns als Coaches nicht.
Ich meine, ich bin
das
ja auch hässlich, was soll ich sagen? Ich kann da nicht vorher rausgehen. Okay, ey, ich gebe dir zu.
Ich dachte, du siehst aus wie Matthias Schweighöfer.
Ohne Brille. Er sieht sich anscheinend aus wie Peter, wie heißt er?
Peter Parker. Tobey Maguire.
Ey, ohne Scheiß, drei Leute unabhängig nach auf Arbeit. Du siehst wie dieser eine da aus.
Ja. Und das, aber das ist genau dieser Punkt, also SPD macht ja immer wieder so, keine Ahnung, ich kann es nicht genau erklären, das aber irgendwie iPhone
vielleicht.
Ja, so ein bisschen in die Richtung, ne? So, das ist der Drop des Jahrtausends und dann kommt eigentlich jedes halbe Jahr irgendwas Neues, was halt so halbwegs okay ist, aber irgendwie ändert sich ja nichts. Also ich glaube, das Letzte, was halt wirklich anders war, war die Phoenix-Kollektion. So, die war halt komplett rot.
Die war halt weinrot.
So, und ansonsten ist halt immer alles irgendein dunkler Basiston mit irgendwelchen hellen Elementen.
So, okay, so jetzt.
Das ist übelst innovativ. So,
gelb mit neongrünen Streifen, ich sehe es schon. Mit Graffiti.
Wäre fresh, Alter, das wäre cool. Das würde ich ja, ich würde es ja.
Ich glaube, die LA-80s-Kollektion
feiern, wenn die
viele kaufen.
Wenn die welche?
Irgendeine 80s-Kollektion würden, glaube ich, echt viele kaufen.
Ja, total. Aber wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen mutig wäre, einfach, okay, dann. Polarisierst du vielleicht ein bisschen so, dann gibt es vielleicht so ein paar Leute, die sagen, oh, das ist ja wirklich komplett hässlich und ein paar, die sagen, ey, das ist ultra geil, aber immer sowas Mittelmäßiges zu machen, das ist so dieser klassische SPD-Charakter, also du hast halt mittelmäßig bis schlecht einfach, ja, es ist doch so,
das
Einzige, was halt so raussticht.
Die sponsern ja auch
raussticht.
Viele Athleten und dann müssen die das tragen, ne? Und wenn du dann halt was extrem, wo die Hälfte sagt, oh, mega geil, aber die andere Hälfte sagt, Alter, das sieht aus wie Arsch, das ist, glaube ich, das Schwere. Das ist immer versuchen, eher so professionell und nicht unanstößig, aber dass man damit möglichst wenig aneckt. So, ne?
Bleibt halt aber da, nächstes Ding, so, die sponsern so viele Athletinnen und Athleten und kriegen es halt nicht hin, irgendwie so, weiß nicht, konkurrenzfähige Produkte hat. Also wirklich so, das Einzige, was SPD richtig gut kann, ist der Gürtel.
Ja, ja.
So, der ist in seiner Machart einfach unangefochten, würde ich sagen. So, da kommt, obwohl, naja, ja, wir sagen einfach mal so, das ist top-notch. Und der Rest ist einfach so, okay, Handgelenksbandagen kann ja jede Firma irgendwie gut. So, das ist wahrscheinlich kein Hexenwerk. Singlets, so, wenn du dir ein Basis-Singlet kaufen willst, ist es auch völlig egal, von welcher Firma du das hast. Da brauchst du auch kein SPD. Du kannst SPD nehmen, brauchst du aber nicht. Die, was weiß ich, Socken, blablabla, so. Alles schön und gut, aber dann kommen wir zum Thema Knee-Sleeves, Alter. Wir kommen zum Thema Knee-Sleeves. Und du hast ja von damals dieses Ding losgetreten bekommen, eigentlich von Inza, dass die, okay, wir machen jetzt Hourglass Knee-Sleeves und die sind stiff. So, die haben dickes Material und die sind stiff. Und dann dachte sich SPD so, ja, gut, sollen sie machen, es interessiert uns nicht. Dann sind immer mehr Leute, haben gesagt, ey, ich trage jetzt Inza beim Training oder im Wettkampf, auch SPD-Athletinnen und Athleten, und sind dann von SPD weggegangen. Und dann kommt A7 und denkt sich so, ey, wir hatten bisher auch nur so softe Knee-Sleeves, wir machen da mit, wir machen jetzt auch stiffere Knee-Sleeves. Dann kommt Titan und sagt, okay, wir machen auch stiffere Knee-Sleeves. Ghost, Iron Rebel, was weiß ich, jede Firma hat gecheckt, okay, der Markt erfordert irgendwie und das Bedürfnis der Leute scheint irgendwie zu sein, dass die stiffe Knee-Sleeves haben wollen. Und irgendwie haben wir in den letzten Jahren vercheckt, dass das ja in der IPF erlaubt ist, dass die so stiff sein dürfen und so dickes Material haben dürfen. Okay, es hat jetzt einer gerallt und macht es jetzt, dann machen wir halt mit. So, und jetzt geht's nur darum, welche Firma will ich supporten und welche nicht. Und dann kommt SPD, haut neue Sleeves raus und die sind im Prinzip die alten mit einer rauen Oberfläche. Und du denkst dir, seid ihr komplett bescheuert? Also, und ich finde es halt so frech und so anmaßend, nur weil die irgendwie, boah, das ist jetzt so hart eigentlich, nur weil die halt der Player im Game sind und irgendwie Sponsoring-Verträge mit den jeweiligen lokalen Nationalkadern haben, so, außer mit dem BVDK. Und das finde ich eigentlich gut, weil du dann als BVDK-Nationalkader-Athletin einfach das tragen darfst, was du willst.
Ich glaube einfach, dass die, also ich habe mir eigentlich schon mal drüber geredet, also ich fand halt auch alle diese Reviews und Feedbacks von den SPD-Athleten klangen halt schon sehr stark.
Es war sehr aufgesetzt, ne?
Ja, voll. Also,
oh, das sind die besten Fleece, die ich in meinem Leben getragen habe. So,
naja, vor allen Dingen, die haben ja das nicht ignoriert, sondern die haben es ja embraced und gesagt, also die haben sich ja bewusst dafür entschieden, ja. Was ich auch glaube, und sagen so, nee, die wollen das eben nicht machen und warum, verstehe ich jetzt nicht, aber sagen dann lieber Komfort und diese Kompression eher, dass du es halt spürst.
Komfort, Alter, Komfort, ja.
Nee, Kompression oder weiß ich nicht. Ja. Aber, ja, oder das ist eben nicht, weiß ich nicht. Okay, aber dann hast du natürlich recht, die sponsern halt Weltathleten und da geht's halt um jedes Kilo und selbst wenn du nur ein halbes Kilo rausholst, das ist das halbe Kilo, was dich halt dann vom nächsten trennt und dann solltest du doch auch ein Produkt rausbringen, wo du weißt, deine Sponsor-Athleten können selbstbewusst sagen, hey, das ist das Beste auf dem Markt und deswegen bin ich bei der Marke und nicht, ja, ich finde es halt auch ganz angenehm irgendwie und es ist auch irgendwie so, also es klang halt wirklich alles gestellst so von den Leuten, die ich mir das angehe. Ich glaube, Ronald Hunt hat ein Interview gemacht und Bryce Krawczyk und die haben sich alle sehr gestellt angehört. Und
ja, auch Gavin Aiden.
Und so, lustigerweise also, haben alle, die nicht bei SB sind, genau ein gegenteiliges Feedback gegeben.
Komisch.
Dann, also was ich nicht verstehe, und das würde vielleicht auch diese Singlet-Thematik lösen, die haben ja genug Geld. So, warum machen die nicht einfach mehrere Versionen? Dann sollen sie halt machen, ein Thema machen, zum Beispiel Momentum, und dann sollen sie eins machen, was eher black mit so ein paar Streifen ist, und das andere soll halt komplett durchgestreift sein und crazy so. Ja. Und genauso wie mit den Sleeves, ey, geil, ihr habt's doch, ihr könnt doch die Palette aufstellen. Dann macht doch eure Dings-Sleeves und macht aber auch gleichzeitig Stiff-Sleeves. Und dann können halt die Athleten das dann halt auch tragen, wenn sie wollen.
Ja, ich glaube einfach, die verlassen sich jetzt
aktuell. Die haben ja auch Weightlifting-Sleeves und 1000 verschiedene Modelle.
Ja, eben, Und ich glaube auch gar nicht, dass der Unterschied da so groß ist. Ach. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht das Ding sein. Aber, was wollte ich sagen? Warte, mir fällt gleich ein. So, die verlassen sich einfach darauf, dass der Name SPD ausreichend dafür ist, dass die Leute das kaufen. Und das funktioniert aktuell auch noch von mir aus, aber ich hoffe einfach, dass...
Aber das Sleeves weiß ich nicht.
Ja, nee, mit den Sleeves auf jeden Fall nicht, aber weiß ich nicht, wenn du als Newcomer zum Powerlifting kommst, du siehst halt, dass die Leute SPD tragen und dann willst dir vielleicht ein Singlet oder einen Gürtel kaufen und dann gehst du auf die Seite, oh, die haben auch Sleeves, okay, kaufe ich. Und dann, du weißt das ja nicht, du hast ja keine Referenzwerte. Und ich hoffe einfach, dass denen das auf die Füße fällt. Ich hoffe einfach, dass die Nationalverbände checken, okay, um unsere Athletinnen und Athleten glücklich zu machen, sollen einfach das Zeug tragen dürfen, was sie tragen wollen. Und nicht, okay, wir haben ja einen Sponsoring-Vertrag mit SPD, das heißt, sie müssen jetzt im SPD-Singlets starten. Was ja okay ist, so, das hat ja keinen Einfluss auf die Performance.
Aber das ist ja wirklich egal. SPD muss ja was davon haben, wenn sie die sponsern, ne? Also das ist ja der Sinn von einem Sponsoring, aber...
Aber dann kannst, also ganz ehrlich, du kannst doch auch als Kader hast oder als Verband hast du ja Fördergelder, so ein paar. Dass du die nicht richtig einsetzt, okay, glaube ich gern. Aber du wirst es doch hinkriegen, dann vielleicht auch einfach so für jedes Mitglied im Nationalkader einfach so National-Singlets herzustellen. Das kann nicht so schwer sein. So, die selbst bedrucken zu lassen, also was weiß ich, du nimmst irgendwelche Planes, als unbedruckte Exemplare.
Ja, Rohlinge quasi. So,
Rohlinge von mir aus, so egal von welcher Marke, so da kannst du dich ja drauf einigen, das ist ja dann wirklich egal. Und packst da einfach...
Na gut, du kriegst ja nicht nur die Dinger bestellt, die kriegen doch auch Geld, oder nicht? Meinst du, die kriegen nur das Equipment?
Ja, die kriegen sicherlich auch Geld.
Aber ja, und das halt Equipment, das lief und alles, ja gut. Ja, weiß ich nicht, bestimmt. Also bei uns ist ja noch nicht der Fall, aber ich find's halt auch blöd, wenn man dann halt eben kein konkurrenzfähigeres Material den anbietet.
Ja, das finde ich halt dünne. Und dann kommt, dann ist Sheffield. So, dann hast du Sheffield, das Konzept Sheffield. So, was ja eine SPD-Veranstaltung ist. Und da darfst du halt auch nur in SPD-Sachen starten.
Ja, und das finde ich zum Beispiel geht gar nicht. Also es durften, glaube ich, auch andere, aber da gab es dann halt übelst die Einschränkungen, ne? War das nicht so?
Ja, ja, genau. Also
das Problem das ist halt, jetzt, weil da kannst du ja wieder Weltrekorde aufstehen. Also das gehörte ja zum IPF und war in Kooperation mit dem SPD, ne? Und sobald da halt dann ein Verband, also sobald es nicht, also SPD kann ja privat ihre Weltmeisterschaften machen, aber sobald es mit dem IPF geht, kann das nicht sein, dass es den anderen irgendwie erschwert wird. So, die sollen überall SPD draufschreiben und fett Werbeblocks einblenden, alles cool, aber das finde ich dann auch kacke. Das war irgendwie mit einem A7-Artist, ne, der da Schwierigkeiten hatte, da nicht starten konnte.
Ich habe jetzt von wie heißt denn der, Kali, ach, dieser 74er-Weltmeister jetzt,
Kalle Johansen?
Ich habe den Nachnamen vergessen. Egal. Also den Nachnamen habe ich vergessen. Der trägt ja Insta-Sleeves. So. Und ist ja jetzt Weltmeister geworden und hat auch einen Weltrekord im Kreuzheben. Und weiß nicht, ob der auch Total gemacht hat, kann ich nicht sagen. Aber Alter, der wurde dann zu Sheffield eingeladen. Unter der Bedingung, dass er seine Insta-Sleeves nicht tragen kann. Und ich finde, das ist einfach so ein Scheiß. So, du siehst doch, also du hast doch den großen Effekt. So, du hast doch den großen Effekt, dass die Leute da hingehen zu Sheffield, weil Sheffield die krasse Veranstaltung ist. So, die Athletinnen und Athleten gehen dahin, weil das eine krasse Veranstaltung ist. Und du solltest doch, finde ich zumindest, als Marke dann sagen, ey, wir haben's, so, uns ist es egal, in welchem Equipment ihr da auftretet, solange ihr vielleicht unsere Singlets tragt, so, weil es ja dann wirklich egal ist. Aber ich finde, das macht die ganze Veranstaltung madig, so ein bisschen.
Ja, und vor allen Dingen, darum geht's ja auch, ne, dass da alle starten, den Besten der Besten. Und
ja, ich sag, und nicht nur die Besten der Besten, aber von SPD gesponsert. So.
Ja, also ganz ehrlich, so, wenn SPD das selber macht, diesen Verein, und sagt, wir machen hier unser SPD-Sheffield und das ist unsere Veranstaltung von unserer Firma, dann sollen sie das machen. Aber sobald das halt mit der IPF zusammen ist, finde ich es halt nicht okay. Aber ist es doch, ne? Klar, wenn du da Weltrekorde aufstellen kannst,
dann klar,
ist es
ja ein IPF. Ja, klar, Weltrekorde.
Ja, deswegen, also das finde ich dann auch ein bisschen gut.
Ja. Okay, so, jetzt haben wir uns ein bisschen aufgeregt. Das muss auch mal sein. Ich finde schön, dass du mit eingestiegen bist. Das tut gut. Einfach mal ein bisschen von der Seele reden. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu.
Du willst immer irgendwelche Säcke zumachen.
Ich mache den Sack zu, ja.
Ich habe ja noch meine kleine Instagram-Story, aber vielleicht öffnen wir das nächste Mal dann damit.
Ja, lassen wir das nächste Mal machen.
Dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht dann auch schon mit Gästen. Und dann geht's mal wieder ein bisschen um Eingemachte.
Genau, macht euch eine schöne Woche, berichtet uns, wie ihr diese Folge fandet, gebt uns 5 Sterne, schreibt uns fürs Coaching, gebt uns Feedback, immer gern gesehen und gehört und gelesen. Und wir hören uns nächste Woche wieder beim Birdcamp Powerlifting Podcast. Ich verabschiede mich von dir, lieber Maxi, und wünsche dir auch eine schöne Woche und ein schönes Training. Und wir hören uns nächste Woche.
Bis bald.